Hallo und willkommen. Ihr hört The Other You, den Podcast über Pop, Persönlichkeit und Stimme. Ich bin Yanda und in diesem Format treffe ich Menschen aus der Popkultur, die ich spannend finde. Und weil ich selbst Sängerin und Songwriterin bin, spreche ich mit ihnen über mein Lieblingsinstrument, die Stimme. Das ist ein ziemlich komplexes Thema, denn für mich ist eine Stimme vor allem der Ausdruck einer Persönlichkeit. In meinen Gesprächen möchte ich deshalb herausfinden, was diese Persönlichkeit ausmacht, was sie geprägt hat und warum sie eben so klingt, wie sie klingt. Der Gast in dieser Folge ist ein Phänomen, denn die Person, um die es heute geht, erschafft mit einem bemerkenswerten Sinn für Ästhetik einen ganz eigenen kreativen Kosmos zwischen Musik, Performance und Mode, in dem es vor allem um eines geht: kompromisslose Selbstentfaltung. Der Mensch, den ich diesmal treffen durfte, heißt mit bürgerlichem Namen Per Liening-Ewert. Und in unserem Gespräch fiel der eindrückliche Satz: Ich liebe es, lebendig zu sein. Aus meiner Sicht ist das auch eigentlich die Blaupause für Pers gesamte künstlerische Arbeit und vermutlich auch seine Persönlichkeit. Unter dem Künstlernamen Liening entstehen Songs zwischen Indie, Soul und R&B, die atmosphärisch dicht, aber gleichzeitig tanzbar, leicht und lebensbejahend daherkommen. Hört man aber genauer hin, entdeckt man in den Texten eine Ernsthaftigkeit und bisweilen auch Schwere, die man inhaltlich gar nicht erwartet. Hier ein kleines Zitat von Liening aus einem Interview mit Radio 1. An den meisten Tagen wache ich mit dem Wunsch auf, die Schönheit, die ich im Leben finde, mit anderen zu teilen. Aber wenn der Stift das Papier berührt, schleicht sich die Last der Welt ein. Es geht um zwischenmenschliche Dynamiken, Zugehörigkeit, Identität, Selbstfindung und um die persönlichen Erfahrungen als queere, schwarze Person, deren bloße Existenz in dieser Gesellschaft schon zum Politikum wird. In Berlin geboren und aufgewachsen, kann Per bereits auf zahlreiche Veröffentlichungen und eine ziemlich beeindruckende Karriere zurückblicken. Dennoch hat er Deutschland inzwischen verlassen und einen Neuanfang in London gewagt. Zitat: Deutschland fühlt sich nicht sicher an für viele. Ich muss zugeben, dass ich ehrlich gesagt ziemlich nervös war, als ich Per in Berlin getroffen habe, denn bisher habe ich in meinem Podcast ausschließlich mit Menschen gesprochen, die ich vorher schon persönlich kannte. Meine Bedenken sind allerdings ziemlich schnell verflogen, denn Per ist eine unglaublich herzliche und offene Person, die ich sofort ins Herz geschlossen habe. Und ich denke, dass man das unserem Gespräch auch anmerkt. Entstanden ist ein sehr persönliches Interview, in dem wir über seine ungewöhnliche Kindheit in einem alternativen Hausprojekt in Berlin-Prenzlauer Berg sprechen. Von den ersten Schritten in einer Musikindustrie, mit der Per zunächst eigentlich gar nichts zu tun haben wollte. Und über die Suche nach dem eigenen künstlerischen Ausdruck gegen viele Widerstände. Außerdem reden wir über die neue EP Bullfight, die gerade erschienen ist, und natürlich über die Beweggründe für den Umzug und Pers neues Leben in London. Eine Triggerwarnung vorab: In dieser Episode spielen Rassismus und rassistische Diskriminierung eine Rolle. Wenn dich dieses Thema in besonderer Weise betrifft, dann pass beim Hören bitte auf dich auf. Bevor es losgeht, noch etwas in eigener Sache. Diese Folge ist die 10. Episode meines Podcasts und das Ganze hier ist ein No-Budget-Projekt, für dessen Umsetzung ich einiges an Aufwand betreibe. Und das ist ehrlich gesagt auch der Grund, warum die Folgen nur unregelmäßig erscheinen. Ich möchte aber ehrlich gesagt gerne, dass sich das ändert. Und wenn es euch auch so geht, dann würdet ihr mir sehr helfen, wenn ihr meine Arbeit in den Socials teilt, mir folgt oder eine Bewertung dalasst, damit dieses Kleinod hier mehr Aufmerksamkeit und Reichweite bekommt. Tausend Dank schon jetzt für eure Unterstützung und nun ganz viel Spaß mit dieser Episode und vor allem Liening. Wie schön, dass ich hier sein kann, dass du mich eingeladen hast in die Wohnung deiner Mama tatsächlich.
Ja, wir sind in Pankow, im schönen Pankow, die Sonne scheint, wir sitzen in einer kargen Küche mit Kühlschrank, Hintergrundgeräusch und schönen Tulpen aus unserem eigenen Garten.
Wow. Auf dem Tisch. Ich freue mich sehr, hier zu sein und dass ich auch deine Mama kennenlernen durfte, gerade kurz, weil die taucht so oft auf, wenn du interviewt wirst oder wenn du erzählst von deiner Kindheit, dann taucht deine Mama immer als große Inspiration auf.
Ja.
Deshalb schön, dass ich The Myth, The Legend treffen durfte.
Honestly, Legend. Wirklich.
Sehr schön. Ich habe dich live gesehen im April 2025. Da hast du in Leipzig beim Queer Music Festival gespielt, was ein ganz tolles, ganz wichtiges Festival auch ist. Ich war einen Tag lang da und eigentlich hat mich eine Freundin da hingeschleppt und sie meinte, ich will unbedingt Lienings Show sehen und so, komm mit. Und ich kannte dich schon, weil ich dich auch über Edna wahrgenommen hatte und mir auch mal jemand erzählt hat, dass du so ein toller Artist bist. Und dann dachte ich, okay, ich gehe mit. Und dann kamst du auf die Bühne und es war so komplett dunkel und es gab so ein Spotlight auf dich. Und du hattest so ein krasses Kostüm an und du hast natürlich diesen unstreitbar wunderschönen Körper. Hast dich so toll bewegt und dann hast du auch noch angefangen zu singen. Und dann dachte ich, oh mein Gott, wer ist diese Person? Ich brauche sie in meinem Podcast. Nein, ganz ernsthaft, ich war total beeindruckt von dir und mehr noch als alles, was du sowieso schon mitbringst, ne? Also diese Körperlichkeit, die Performance, die Stimme, von dieser Energie, die du hast und die auch sofort total eine Atmosphäre im Raum geschaffen hat. Und das hat mich super beeindruckt. Und deswegen freue ich mich total, dass wir jetzt hier sitzen.
Ja, ich freue mich auch.
Und dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Es gibt eine Sache, die ich immer mit Leuten bespreche, als erstes in meinem Podcast. Und zwar, in meinem Leben gab es wie so eine Initialzündung. Also ich habe immer Musik gemacht, aber es gab irgendwann so einen Punkt, wo ich wusste, das ist der Beruf, den ich machen will. Ich will Sängerin sein. Gab es in deinem Leben einen Punkt, wo du wusstest, ich will singen?
Ja, ich glaube zwei. Vor zwei Tagen war ich in der Deutschen Oper und habe ein Profil gedreht mit dem Magazin Fluter. Und wir waren in der Deutschen Oper, weil ich mit 10 Jahren dort Statist war, für das Stück Porgy and Bess von Gershwin. Und der Cast war aus Südafrika, alle schwarz, weil das Stück auch spezifisch für schwarze Stimmen geschrieben wurde. Und das war mein erster sehr bewusster Kontakt mit einer Community, deren Sprache ich nicht sprach zu dem Zeitpunkt. Englisch war nicht meine erste und auch nicht meine zweite Sprache. Und trotzdem gab es eben diese Kommunikation durch Musik und durch Menschlichkeit und durch aufeinander zukommen. Und es gibt diesen einen Moment in dem Stück, in dem mein Vater in dem Stück, fiktionaler Vater, stirbt, ermordet wird und meine Mutter die Arie singt, My Man is Gone Now. Und es ist eine der schönsten Arien in Operngeschichte, meiner Meinung nach. So berührend. Und ich wurde damals gebeten zu weinen und ich war 10 Jahre alt und hatte nicht die Vorstellungskraft, dass ich da jeden Abend irgendwie Tränen erzeugen könnte.
Ist auch krass, dass mein Kind darum bittet.
Ja, so, du bist jetzt halt. Und dann drückte mich die Sängerin jedes Mal so in ihren Körper rein, weil so ein Lied zu singen erfordert so viel Kraft und so eine Körperlichkeit, diese Töne aus dem Körper rauszubringen und nach vorne zu projizieren. Und sie hat mich wirklich auch als Stütze genutzt und gleichzeitig aber auch als emotionale Stütze, weil in dem Moment hat sie es geschafft, als schauspielende Person, als singende Person, sich in diese Emotion wirklich hineinzusetzen. Und jeden Abend aufs Neue musste ich weinen, weil es mich so sehr berührt hat und weil ich so sehr verstanden habe, was für eine Kraft Musik besitzt. Und ich glaube, das hat mir auf jeden Fall sehr stark die Augen für Musik geöffnet, aber noch nicht den Weg geebnet, dass ich selber Interesse hatte, da so reinzugehen. Das kam später. Meine beste Freundin hat mich mehr oder weniger dazu animiert, gezwungen, Musik zu machen, weil sie meine Stimme mochte. Und ich hatte nicht so richtig eine Ahnung, was ich machen sollte und war so, okay, ja, dann probiere ich das jetzt aus und gehe jetzt irgendwie in dieses Studio und habe mit einem Musiker aus Irland, Craig Walker, zusammengearbeitet und bin immer wieder in sein Studio reingegangen, ohne wirklich zu wissen, was ich da mache. Und irgendwann im Laufe dieser Zeit habe ich einfach gemerkt, wow, da ist etwas, was ich entdecken muss. Mhm. Und es war gar nicht so, dass ich dachte, oh, da ich bin darin gut und ich möchte das und das machen, sondern ich hatte wirklich so dieses Entdeckergefühl von, oh, da ist noch was, was ich nicht kenne und ich möchte mich da reinsetzen und ich möchte das erforschen und mehr lernen. Und ich glaube, das hat mich so sehr angetrieben und das ist auch immer noch das, was mich antreibt. Vor allen Dingen nach abgeschlossenen Projekten, nach jeder EP, nach jedem Album, merke ich so, da ist immer noch etwas, was ich noch nicht gesehen habe oder gehört habe und weiß, dass es aber da ist. So.
Es klingt, als ob du so eine Form von Selbstwirksamkeit erfahren hast im Studio.
Ja, genau. Ja,
so total. Dachtest, es gibt die Möglichkeit, etwas von innen nach außen zu bringen.
Ja.
Schön. Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, welche Musik und speziell welche Stimmen kommen dir als erstes in den Kopf?
Macy Gray.
Okay.
Und Fela Kuti Femi Kuti. Ganz viel so Afrobeat-Musik. Meine Mom hat meinen Vater in Togo kennengelernt, weil sie dort gearbeitet hat und hat ganz, ganz viel Musik aus Westafrika mitgebracht. Ich glaube, das haben wir sehr viel gehört. Seed. Ich war auf vielen Seed-Konzerten als Kind. Und dann aber auch in dem Hausprojekt, in dem ich aufgewachsen bin, einfach so eine krasse Mischung an damals irgendwie so Weltmusik, Radio, bla. Ich finde den Namen furchtbar, aber egal. Einfach ein Mix aus verschiedenen musikalischen Ursprüngen. Und dadurch, dass die Personen in dem Haus aus verschiedensten Ländern kamen, haben sie auch verschiedene Musik mitgebracht. Das heißt, es kam alles so ein bisschen zusammen. Und plus, das Haus war in dem gleichen, oder die WG, das Hausprojekt war in dem gleichen Haus wie der Club Ausland. Und Ausland ist bekannt für
super
experimentelle...
Name für einen Club.
Ja, großartiger Club. Ja, und bekannt für experimentelle Musik. Das heißt, ich habe super früh auch schon ganz viel sehr experimentelle Musik gehört und auch sehr wertgeschätzt, weil das so atmosphärisch sein kann und einen nochmal anders Dinge fühlen lassen kann.
Also deine Biografie ist auf eine Art künstlerisch. Man kann es sich eigentlich nicht ausdenken. Das ist echt verrückt. Also ich habe natürlich auch in den Interviews, die du gegeben hast, schon viel darüber gelesen, dass du in so einem sehr unkonventionellen Umfeld groß geworden bist, dass deine Mama Rita als junge Designerin nach Berlin zog und ein Hausprojekt mitgegründet hat im Prenzlauer Berg, dass dort Menschen aus aller Welt zusammenkamen, abends wurde gemeinsam gegessen und getanzt. Und du hast auch mal gesagt, dass du dadurch Musik als etwas enorm Gemeinschaftsstiftendes begriffen hast. Was hast du denn in dieser Zeit gelernt oder was hast du aus dieser Zeit im Hausprojekt mitgenommen, was du heute in Leaning wiederfindest?
Ich glaube, die Brücke zwischen verschiedenen Kunstformen vor allen Dingen, auch im spezifischen Tanz und wie wichtig Tanz für Musik ist und andersrum, weil Tanz aus Bewegung entsteht und ich glaube, fern von professionellen, gelerntem Tanz, Ballett etc. ist gerade auch so im Contemporary, lehnt sich alles an Bewegungen an, die wir im Alltag auch machen und die im Extrem und Wiederholten und genau Angeschautem. Und das ist so wahnsinnig schön, weil das immer auch Kontakt bedeutet und ein Gespräch bedeutet. Und so wie wir uns in unserem Alltag bewegen, bewegen wir uns ja immer in Bezug zu Raum, zu Objekten, zu anderen Menschen. Und das bedeutet, es ist immer eine Konversation, ein Tanz eben. Und TänzerInnen oder auch alle anderen Menschen, die sich bewegen, bewusst bewegen, nutzen eben diese Formen, um sich auszudrücken und das dann mit Musik zu verbinden oder in Musik zu übersetzen oder andersrum, finde ich, ist eine Sache, die für mich und für das Projekt Leaning wahnsinnig wichtig ist.
Und du bist ja auch in einem ziemlich weiblichen Umfeld groß geworden, ja, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Das hat ja auch irgendwie einen Einfluss darauf, wie du Gender siehst und wie du dich selber verortest da drin, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Frauen in meinem Leben sind einfach extrem prominent gewesen. Ich bin aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mutter, die einen wahnsinnig tollen Job gemacht hat. Ihre Mutter oder ihr Vater ist sehr früh gestorben. Das heißt, ihre Mutter hat auch früh die Familie unterstützt. Meine Tante und meine Tanten und meine Cousinen sind alle wahnsinnig starke und charismatische Personen. So, um nicht zu sagen, dass die Männer in der Familie das nicht auch sind, aber einfach nochmal anders einprägsam für mich spezifisch. Und auch in dem Hausprojekt, gab es die Regel 50-50.
Krass, das war schon paritätisch damals.
Das war schon paritätisch. Wow. Und es hat sich aber nie so angefühlt. Es hat sich immer so angefühlt, als gäbe es viel mehr Frauen, weil sie innerhalb des Hausprojekts, so wie ich es wahrgenommen habe, sehr viel prominenter waren, sehr viel proaktiver. Viel mehr, und ich meine, es ist kein Wunder, mehr Rollen übernommen haben im Alltag etc. Also so
mehr Care-Arbeit,
Gespräche gesucht haben, Konversationen geführt haben, geleitet haben. Klar, auf jeden Fall. Und wenn du so aufwächst und es siehst, dann hinterfragst du doch total. Oder ich habe als Junge total hinterfragt, in was für einer Rolle ich stehe und in was für eine Rolle von mir erwartet wird, die nicht von meinem direkten Umfeld erwartet wurde, aber in Schulkontexten, außerhalb des Hauses quasi immer wieder diese Idee von einem Jungen auf mich draufgesetzt wurde oder versucht wurde, draufzusetzen, und ich immer wieder war, aber das ist ja gar nicht das, was ich so spannend finde und anziehend und inspirierend.
Und was du so kennst auch einfach.
Ja, genau. Ja.
Das habe ich mich auch gefragt. Als Kind ist ja der Ort, an dem wir groß werden, der Maßstab und auch unsere Normalität. Aber du bist ja auch irgendwann in die Schule gekommen und dann musste ja ab einem gewissen Punkt klar geworden sein, dass nicht alle Kinder in Hausprojekten groß werden.
Ja.
War das ein Schock für dich oder wie war das?
Ich glaube, es war für mich immer viel weniger ein Schock als für alle, als andersrum.
Ja.
Und ich glaube, es ist einfach so eine generelle Offenheit dafür, dass es einfach unterschiedliche Lebensvorstellungen gibt, die ja auch innerhalb des Hausprojekts immer wieder repräsentiert waren. Also manche Leute waren mehr an Gemeinschaft interessiert, andere brauchten mehr Privatsphäre etc. Das heißt, es war klar, dass wir einfach anders leben. Und ich bin ja auch mit meine Cousinen oder so sind ja auch in so einem sehr klassischen Haushalt aufgewachsen. Und das habe ich mein ganzes Leben auch gesehen. Das heißt, ich kam in die Schule und war so, ah ja, cool, ihr macht das so, toll, komme ich gerne vorbei. Und aber andersrum war dieser Schock, oh, wie kann das denn sein und wie geht das und da, da, da. Und ich glaube, gerade am Anfang, Grundschule einfach, easy, weil wir Kinder sind und man alles eher so ein bisschen wie einen Schwamm einfach aufnimmt. Der Konflikt passierte dann in der weiterführenden Schule mit der Jugend, Teenager sein, wo, glaube ich, Leute dann viel aktiver die vorgelebten Rollen der Eltern versuchen zu übernehmen und sich da so ein ganz bisschen anpassen und dann anders hinterfragen. Das war so ein Bruch, wo ich auf jeden Fall auch 2 Jahre eher Schwierigkeiten in der Schule hatte.
Okay.
Aufgrund von verschiedenster Dinge, so mein Schwarzsein, mein Queersein etc. Aber auch dieses alternative Leben. Und gleichzeitig waren Leute daran interessiert und wollten unbedingt kommen und wollten in der Community sein und da. Also
du wurdest wahrscheinlich noch mehr geadert sozusagen.
Ja, voll.
Durch die Art, wie du aufgewachsen bist, also ohnehin schon als schwarze Person in einem weißen Kontext, ne?
Ja, und auch aufgrund dessen, wie ich über Themen gesprochen habe und keine Angst hatte, zum Beispiel früh über Sexualität zu reden, weil ich das ja auch mit anderen Erwachsenen in meinem Hausprojekt gemacht habe und es was Normales war und auch nicht was Peinliches oder Unangenehmes. Und aber für alle um mich herum war es jetzt, oh, das geht doch nicht.
Das sagt man doch nicht.
Ja, genau.
Hast du jemals Gesangs- oder Instrumentalunterricht gehabt?
Ich habe Gitarre gelernt. Also, ich hatte Gitarrenunterricht, sagen wir es so.
Bist du auch eine Singer-Songwriterin, so wie ich?
I wish. Ich kann vielleicht noch 5 Akkorde spielen.
Ey, das reicht.
Das reicht. Ja, alle Beatles-Songs.
Alle Beatles-Songs, schau dir Bob Dylan an. Da kannst du ein paar ordentliche Protest-Songs
ein paar Sachen
damit machen.
Ich habe mich aber früh davon auch ein bisschen gelöst, weil ich nicht besser wurde oder auch kein Interesse daran hatte, besser zu werden. Und ich gemerkt habe, im Songschreiben hat mich das so sehr eingegrenzt. Dadurch, dass ich nicht auf dem Instrument andere Sachen spielen konnte, habe ich immer wieder ähnliche Melodien geschrieben, ähnliche Themen. Und ich war so, ach, ich will nicht diese Singer-Songwriter-y traurigen Balladen schreiben. Das ist just not me.
Aber es muss ja Gesang gegeben haben in deinem Leben, schon bevor du
selber
gesungen hast. Also bei mir ist es so, dass ich als Kind schon richtig singen geübt habe, ohne das aber zu wissen. Also meine Eltern hatten Schallplatten von Stevie Wonder und Ray Charles und Aretha Franklin, die ich einfach super viel gehört habe. Und ich habe das dann schon auch richtig geübt, auf eine Art.
Ey, und das sind Stimmen.
Ja.
Wow.
Ja, das stimmt total. Aber auch so Läufe und diese Ornamente und so, ne, die Aretha, also ich habe das natürlich als Kind irgendwie probiert zu imitieren. Hast du das auch gemacht?
Ich bin mir sicher schon, ja. Meine Mom ist auch im Chor gewesen. Das fand ich immer toll. Und ich habe es auch sehr geliebt, in der Kirche zu singen. Wir waren nicht oft dort, aber so an Weihnachten und so habe ich das immer geliebt, in der Gemeinschaft so zu singen. Fand ich immer toll. Ich weiß aber auch, dass es einen Moment gab in der Schule, im Musikunterricht, wo ich sehr gerne gesungen habe. Ich hatte auch so Liedstimmen. Ich war damals auch Sopran. und das gab aber einen Moment, wo das Mobbing auf jeden Fall auch da in die Richtung gegangen ist, dass ich quasi nicht singen sollte. Das heißt, ich glaube, für mich ist es deswegen manchmal nicht ganz so prominent mehr, weil ich eigentlich, glaube ich, sehr stark das Bedürfnis hatte zu singen und mich auch immer wieder auf die Bühne bewegen wollte, aber wusste, dass es in einem sozialen Kontext für mich gerade einfach nicht positiv aussehen würde. Das heißt, ich habe mich, glaube ich, davon auch ein ganz bisschen getrennt ab der Jugend. So.
Selina Bostik, die ja auch in meinem Podcast war, hat mir damals erzählt, dass sie gerne gesungen hat, aber das immer vor sich selber so negiert hat, weil sie dieser rassistischen Zuschreibung nicht entsprechen wollte, ne? Dass man halt als schwarze Person ganz toll singen kann. Hat das bei dir auch eine Rolle gespielt?
Nee.
Okay.
Nee, gar nicht. Ich glaube, wenn überhaupt, im Gegenteil, dass ich manchmal dachte, oh, ich wäre voll gerne in so einer Black Church aufgewachsen oder so irgendwie. Ja.
Wie bist du denn am Ende jetzt doch in der Musikindustrie gelandet? Du hast ja gesagt, du bist dann einfach ins Studio gegangen, hast rumprobiert. Ich habe auch was gelesen, du hast Kulturwissenschaften studiert. Du wolltest Storyboard-Zeichner werden.
Ja.
How in the world?
Ja.
Und an Musik hattest du nicht so großes Interesse oder du warst eher nicht so motiviert dazu?
Ja, meine Leidenschaft war Zeichnen. Ich habe so viel gezeichnet und gemalt.
Machst du das noch?
Viel weniger. Ich will jetzt wieder so ein bisschen da zurückkommen. Ich glaube, es ist oft so, wenn du dich von etwas verabschiedest, dann brauchst du erstmal so eine Pause davon. Ja, ich bin dann, wie gesagt, durch Mia zu diesem, oder Mias Mutter ist Regisseurin und arbeitet mit einem Sounddesigner Produzenten zusammen. Und Mia hat uns zusammengebracht und wir hatten ein Essen gemeinsam. Und er hat mich dann Craig Walker vorgestellt, dem Musiker. Und der war sofort so, wow, wir müssen was zusammen machen. Und haben ziemlich direkt am Anfang den Song All Right geschrieben.
Mhm.
Wirklich basically in den ersten paar Wochen, in denen ich immer mal wieder in dieses Studio gekommen bin. Und der hat irgendwas in mir gesehen und hat immer wieder gesagt, komm vorbei, komm, wir schreiben, komm, wir machen was. Und ich fand's aufregend. Und innerhalb von ein paar Monaten haben sich bei mir Labels gemeldet. Und weil ich nicht so richtig wusste, was ich mit mir anfangen sollte, in der Zeit, weil ich mich an der UdK beworben habe für visuelle Kommunikation und nicht genommen wurde. Und das aber seitdem ich, keine Ahnung, 12 war oder so, mein Traum war und ich da so hingearbeitet habe, war ich so ein bisschen lost in der Zeit. Und dann kam halt diese Label-Anfragen und ich war so, ah, okay, vielleicht ist das etwas, was ich mache. Warum nicht?
Und dann haben die Labels quasi dir so Inspiration oder Vorschläge gemacht, wo es so musikalisch hingehen könnte? Ist das, kann ich mir das so vorstellen?
Sehr, sehr, sehr nett formuliert.
Ja, also das Einzige, was du mal so am Rande ganz leise erwähnt hast in einem Interview, ist, dass es mal so deutsche Demos gab. die du streng unter Verschluss hältst.
Ja. Es gibt eine Handvoll Menschen, die auf jeden Fall noch was in ihren Archiven haben und mich damit erpressen
können. Nein, das werden die bestimmt nicht machen.
Nein, werden sie auch nicht.
Das heißt, du hast sozusagen ein bisschen rumexperimentiert, beziehungsweise auch Sachen ausprobiert in dem Rahmen.
Ja.
Und dann ist deine erste EP entstanden.
Mhm.
Traffic Songs for the Inbetweens, 2019, richtig?
Ja, genau, richtig.
Ich habe die gehört und ich habe so gedacht, damals war deine Musik irgendwie noch viel, viel reduzierter. Ganz viel Raum, ganz viele langsame Tempi, irgendwie sehr fragil, bisschen zerbrechliche Vocals, so Einflüsse auch so Indie, Ambient, Neo Soul. Wenn du heute auf diese Platte schaust, was denkst du dann, wenn du die hörst?
Also auf der Tour, die ich jetzt gerade gemacht habe, habe ich Tonight nicht mehr gespielt, weil ich den sehr liebe, weil der wichtig ist und meine Freundschaft mit zu Mia betont.
Mhm.
Und aber gleichzeitig auch einfach sehr alt ist für mich und auch vom Sound her. Und ich glaube, ich müsste mich hinsetzen und den nochmal neu denken und in ein neues Soundkostüm bringen für mich, um den wieder auf die Bühne zu bringen. Und bin auch sicher, dass das passieren wird, weil ich auch jetzt gerade mit einer ganz, ganz tollen pianospielenden Person zusammenarbeite, aus dem Jazz kommt, Wolle ganz, 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 ganz spannende Ideen für musikalische Inszenierungen hat. Das heißt, wir gehen da bestimmt nochmal rein und es verändert sich gerade ganz, ganz viel.
Mhm.
Die EP selber, ich bin sehr dankbar für die EP. Die ist so unschuldig und ich liebe es, dass sie existiert, weil sie halt einfach etwas zeigt, was so war und wahr ist. Und ich habe sehr viel Liebe dafür und würde sie mir jetzt aber zum Beispiel jetzt nicht mehr selber anhören.
Okay.
Ja.
Also du kannst dich gar nicht mehr so stark identifizieren mit der Person, die du damals warst? Kann man das sagen?
Ja, ich glaube, also ich bin immer noch diese Person, aber habe mich einfach extrem weiterentwickelt,
ja,
so persönlich und musikalisch. Und finde manches auch so ein bisschen langweilig. Weil ich auch thematisch überhaupt noch nicht wusste, wie bringe ich etwas aufs Blatt, wie kann ich Themen übersetzen, so dass sie für mich eine Stimmung erzeugen, die ich wirklich nach draußen bringen möchte. So.
Ja, dein Songwriting hat sich sowohl, was die Melodien angeht, also die Komplexität, als auch deiner Texte nochmal total entwickelt. So, ne?
Ja.
Aber es ist trotzdem schon bemerkenswert, wenn man eben bedenkt, dass du keine musikalische Ausbildung in dem Sinne genossen hast. Ne? Das ist ja, kam ja auch aus dir einfach raus, aus dem Prozess.
Voll.
Und wahrscheinlich in der Zusammenarbeit auch. Du hast mal gesagt, ich habe keine Lust, das einfache Pop-Game zu spielen, sondern ich möchte was machen mit Substanz. Und ich frage mich jetzt, ob das ein Gedanke war, der so nach der ersten EP in dir gereift ist. Oder ob du den vorher schon hattest vielleicht.
Also erstmal, ich glaube, wann auch immer ich das gesagt habe, hatte ich überhaupt keine Ahnung, was das Pop-Game ist und wie die Industrie aussieht und was da so mit reinspielt. Ich war auf jeden Fall sehr naiv und bin auch extrem dankbar dafür, dass ich so naiv war, weil ich nicht ich hatte einfach nie einen Popstar-Traum. So, ich dachte nicht, oh mein Gott, ich möchte Weltstar sein, ich möchte irgendwie die großen Bühnen spielen und da und möchte allbekannt sein. Das war nicht die Motivation hinter dem, was ich gemacht habe. Ich hatte, wie gesagt, einfach ein Interesse daran, mich mit Musik auseinanderzusetzen. Ich hatte das Gefühl, dass wir haben ein Verhältnis, Musik und ich, und das ist irgendwie ein spannendes Verhältnis und ich möchte das eingehen. Und ich habe Interesse daran, Themen zu behandeln, die mir persönlich als schwarze, queere Person wichtig sind. Und mit Anfang 20 war das sehr gewichtig, wie du vorhin schon gesagt hattest. Ich habe Kulturwissenschaft studiert an der Humboldt und war so ganz nah an politischen Themen und politischen Auseinandersetzungen und auch wie die abstrahiert irgendwie in einem philosophischen Rahmen kommuniziert und gedacht werden. Und dachte, okay, das ist meine Aufgabe. Ich gucke mir die Poplandschaft in Deutschland an und sehe keine schwarze Person und sehe keine queere Person oder sehr wenige, für Hermine, Luna. Und da möchte ich rein. Und das war, glaube ich, so meine Agenda. Und ich war so, ich will nicht dieses langweilige, gerade im deutschen Raum, reproduzieren von Dingen, die woanders schon stattfinden oder in der Vergangenheit gut funktioniert haben, sondern ich möchte neue Themen ins Spielfeld mit reinbringen. Ich glaube, heute bin ich an einem anderen Punkt, auf jeden Fall. Mhm. Heute sieht das, würde ich anders darauf antworten.
Okay, das ist übrigens ein Zitat gewesen aus dem Esquire.
Ah ja.
Ich weiß nicht, wann das war, ich habe mir das Datum nicht dahinter geschrieben, aber es ist wahrscheinlich schon eine Weile her.
Ja.
Ab wann hat denn so dieser ganze Bereich Fashion, Mode eine Rolle gespielt in deinem Leben?
Mode immer schon. Meine Mama ist Modedesignerin und ich bin...
Auch das noch.
Ja. und ich bin in den Räumen aufgewachsen, weil sie, wie gesagt, alleinerziehend ganz viel arbeiten musste auch. Bin ich häufig nach der Schule dann mit noch ins Atelier und habe irgendwie zwischen den Stoffen und den Nadeln und mich selbst beschäftigt und fand es immer auch ganz toll. Ich habe die Atmosphäre geliebt, wie da was geschaffen wurde. Weißt du, so du, die machen aus einem eindimensionalen Stück Stoff eben so dreidimensionale oder zweidimensionalen Stück Stoff dreidimensionale Formen, die dann an Menschen stattfinden. So. Wie gesagt, oder nochmal, es ist ein Gespräch, es ist ein Dialog, das ist auch in Mode der Fall. Und gerade in Mode vergessen viele Leute, was das für eine Historie hat und wie wichtig das ist, weil sich Mode immer wieder verändert, auch im Mitspiel von Politik und Gesellschaft etc. und immer wieder was widerspiegelt. Und wenn du das verstehst, macht das super viel Spaß, damit zu spielen. Und ich glaube, das habe ich ganz früh von meiner Mama gelernt, weil sie auch sehr überzeugte Feministin immer schon gewesen ist und diese Themen für sie immer auch eine große Rolle gespielt haben und sie die an mich weitergegeben hat und das dann in meiner eigenen Person aufzunehmen und zu wissen, okay, ich kann nicht nur mit meiner Stimme, nicht nur mit meinem Ausdruck, sondern auch mit dem, was ich trage, eine Geschichte erzählen. Ich kann die noch weiter spannen und vor allem kann ich Menschen mit reinlassen, weil ich das nicht alles selber mache. Ich kann okay nähen, aber jetzt auch nicht großartig gut. Und das bedeutet, ich kollaboriere mit Menschen, die nochmal einen anderen Blickpunkt haben, die meine Geschichte noch weiter erzählen, weiter spinnen und damit irgendwie dieses Projekt bereichern können.
Mhm. Arbeitest du, wenn du jetzt ein neues Projekt hast, wie zum Beispiel deine aktuelle Platte, und du spinnst die Kampagne drumherum, ne? Du machst diese ganzen visuellen Dinge. Setzt du dich dann selber hin, zeichnest was, hast Ideen, machst irgendein Pinterest-Board und gehst dann damit auf ModedesignerInnen zu oder Leuten mit Stylisten, mit denen du zusammenarbeitest oder vielleicht sogar sprichst du mit deiner Mama drüber?
Ja.
Oder kommen die Ideen komplett aus dir selber?
Ja, im besten Falle. Oder in vielen Fällen fängt es schon viel früher an. Utopia zum Beispiel, das Album, hat als eine visuelle Geschichte begonnen. Ich habe ein Drehbuch geschrieben für einen Kurzfilm und dann angefangen, mit FotografInnen Shoots zu machen, die dieses Drehbuch widerspiegeln. Mhm. Das Cover von der Utopia-Platte ist entstanden, bevor es einen Song gab. Das heißt, ich hatte schon diese ganzen visuellen Ebenen geschaffen und bin dann damit ins Studio gegangen und habe gesagt, so sieht es aus, so ist die Geschichte. Jetzt müssen wir den Klang, das Klanggerüst dazu entwerfen. Das ist entstanden, weil ich das spannend finde und mir das selber hilft, das zu visualisieren und Sound zu visualisieren. Und B, weil ich nicht gelernter Musiker bin und mir häufig die Sprache fehlt, zu erklären, was ich genau möchte oder mir gefehlt hat. Und dass mir diese visuellen Stützen geholfen haben, das besser zu kommunizieren und zu sagen, guck mal, das ist, so musst du dir das vorstellen, das ist die Emotion dahinter. Und das hat sich verändert, weil ich jetzt inzwischen auch mit MusikerInnen arbeite, die extrem gut sind in dem, was sie machen und verstehen, irgendwie eine drummende Person, die versteht, wenn ich sage, ich möchte die und die Emotion, aber das gleiche Spiel, kann diese Person in das technisch gleiche Spiel eine Emotion reinlegen und es verändert den Klang des Sounds, was so schön ist, so mitzubekommen. Und ich jetzt auch einfach nur noch mit sehr, sehr wenigen produzierenden Personen arbeite, die mich schon lange kennen. Und das heißt, wir haben eine gemeinsame Sprache gefunden.
Und es gibt eine Basis auch schon, auf der man immer wieder
aufbaut. Genau. Aber ich diktiere nie. Ich habe immer klare Ideen, klare Vorstellungen. Aber für mich ist Kollaboration nur dann interessant, wenn alle Personen ihre eigenen Gefühle und Geschichten mit einbringen können. Nur dann entsteht etwas Unerwartetes und nur dann entsteht etwas Neues. Wenn ich alles diktiere, ist es langweilig und ich finde es selber dann auch nicht spannend.
Aber ich habe schon den Eindruck, dein Körper ist wirklich eine Art Leinwand, ne, auf der dann versucht wird, das, was du musikalisch machst, nochmal visuell abzubilden auf eine Art. Es ist total spannend. Ja. Und es ist total stimmig auch und super zeitgemäß. Weil die Leute haben so wenig Zeit, sich mit Sachen zu beschäftigen. Yeah, genau. Und das, was du machst, guckt man sich an und dann weiß man einfach, ja, okay, alles klar. Das
ey, das freut mich so sehr, dass du das sagst. Ich glaube, für mich jetzt auch in dem neuen Albumprozess ist es total wichtig, eine ganz, ganz klare Schiene zu bauen, nochmal noch klarer im Ausdruck und in dem, was ich eigentlich mache. Vor allen Dingen auch für soziale Medien, weil sie sind wichtig und ich möchte die nicht ignorieren. Aber ich habe das Gefühl, wir bewegen oder wir produzieren die ganze Zeit in Richtung der Jugend. Und es geht die ganze Zeit darum, die Jugend zu bespielen. Und ich mache aber keine Musik für Jugend. Ich mache Musik für erwachsene Menschen. Und ich muss da, glaube ich, Klarheit für mich auch finden und sagen, ey, ich mache das für Personen, die schon eine Weile gelebt haben, die Erfahrungen gemacht haben. Und mit denen möchte ich mich verbinden. Wenn Jugendliche das interessant finden und Bock darauf haben, hey, geil, ihr seid voll gerne am Start, ich freue mich. Aber das ist nicht der Grund und das ist nicht meine Perspektive. Und da möchte ich, glaube ich, nochmal klarer werden. Und ich finde so Leute wie Zara Larsson gerade extrem, ich bin so ein Fan irgendwie seit diesem Jahr, weil sie irgendwie dieses Jahr oder mit dem letzten Album es geschaffen hat, so eine ganz, ganz, ganz klare Welt zu bauen. Und du setzt dich mit ihr auseinander und weißt sofort über eben die Outfits, die Bühnenpräsenz, die Songs, die Vocals, die Kollaboration, das ist dieses Projekt. Und das möchte ich für das neue Album machen.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen ertappt gefühlt. Du hast mal gesagt in einem Interview, dein Publikum ist weiblich und in den 40ern. Dann dachte ich, ich bin was Besonderes. Ich bin voll auf dich reingefallen.
Ja. Wie schön.
Ja, um nochmal darauf zurückzukommen, es ist einfach ein totales Privileg, dass du so aufgewachsen bist, wie du aufgewachsen bist, ne? Weil ich auch erlebe, dass eben ganz vielen musikschaffenden Menschen diese visuelle Komponente total schwer fällt. Also gerade in diesem Indie-Singer-Songwriter-Bereich, in dem ich so unterwegs bin. Und das fällt einfach krass hinten runter, so, ne? Also das wird einfach, es hat wenig Reichweite, es wird wenig wahrgenommen oft. Man muss schon sehr danach suchen, weil es so nischig ist. Und es gibt so wahnsinnig viel davon und du stichst einfach raus damit. Und es hat in deinem Fall auch eben direkt so einen internationalen Taste. Ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, weil es auch aus einem internationalen Kontext kommt.
Ja,
ne? Also ich bin ja, genau, mit internationalen Personen aufgewachsen. Ich glaube, es ist nicht, kommt nicht von irgendwo her. Und auch die Entscheidung, auf Englisch zu singen, war für mich so eine einfache Entscheidung, weil ich wusste, dass die Menschen, die mich inspirieren in meinem Leben, sprechen halt viele nicht Deutsch. Und ich möchte aber die Songs über sie schreiben und für sie schreiben. Das heißt, ich brauche eine Sprache, die das so verbindet. Und das Deutsche hat keinen Sinn ergeben.
Ja, das glaube ich. Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das geht mir auch so.
Ja.
Wobei ich auch immer denke, vielleicht, ja, vielleicht mache ich auch noch mal eine deutsche Platte. Who knows?
Ich auch.
So, man sollte sich das nicht, nicht versagen, weil es ist doch noch mal sozusagen in deiner Muttersprache zu singen, ist einfach was anderes.
Voll, und also A, das, und es verändert sich gerade für mich, weil ich merke, dass das Englische teilweise manchmal fließender ist für mich als das Deutsche. Einfach weil ich arbeite und lebe nur noch auf Englisch eigentlich. Mhm. Aber ich finde die Sprache auch einfach toll. Ich liebe die deutsche Sprache und ich liebe es, was man damit machen kann. Und ich liebe den Humor, den es im Deutschen auch gibt, der nie wahrgenommen wird, aber der so existiert und toll ist. Und ich möchte unbedingt viel mehr auch auf Deutsch schreiben. Und ich meine, ich habe auf meiner Sweatshop-EP habe ich einen Song Angst, der erstmal auf Deutsch eigentlich ursprünglich entstanden ist, ich den dann auf Englisch übersetzt habe. Auf dem neuen Album, kann ich schon mal teasern, gibt es ein Intro, in dem es Deutsch und Französisch auch gibt. Mhm. Ja, und Englisch.
Bist du mit Französisch auch aufgewachsen?
Ja, es war meine zweite Fremdsprache. Also erste Fremdsprache, und aber mein Vater ist aus Togo und spricht Französisch. Mhm. Deswegen.
Ich habe jetzt versucht, deine Diskografie ein bisschen zu verfolgen, und ich fand es gar nicht so leicht, weil du einfach total viel veröffentlicht hast seit deiner ersten EP. Und ich manchmal gar nicht so genau wusste, wo gehört jetzt diese Single hin? Wann kam die jetzt raus? Ich habe es versucht, einigermaßen chronologisch so ein bisschen reinzuhören, aber es ist mir gar nicht immer so gelungen. Wie war denn diese Zeit zwischen deiner ersten EP und deinem Album Utopia, was 2023, glaube ich, rauskam, ne? Mhm. Wie hast du dich in der Zeit musikalisch, stimmlich entwickelt?
Also erstmal habe ich die EP mit einem damals sehr, sehr engen Freund Flo geschrieben.
Die erste.
Und dachte, wir würden gemeinsam als Team quasi
Lennon McCartney-mäßig.
Genau, dieses Projekt angehen. Und wir haben uns leider ganz, ganz doll zerstritten und haben das nicht weiter verfolgen können gemeinsam. Und das hat mich schockiert oder auch in eine Situation gebracht, wo ich nicht mehr wusste, wie ich dann weitergehen soll, weil ich selber nicht produzieren konnte und auch nicht gut alleine schreiben wollte. Und dann angefangen habe, mit verschiedenen anderen produzierenden Personen immer wieder zu versuchen, zusammenzuarbeiten, und auch viele sehr negative Erfahrungen gemacht habe, viele Erfahrungen im deutschen Raum, vor allen Dingen, in denen ich mir gesagt wurde, dass sich die produzierende Person unwohl fühlt, oder der Produzent, das muss ich dazu sagen, der Produzent.
Bewusst nicht gegendert.
Nicht gegendert, sich unwohl damit fühlt, wenn ich über Männer singe oder schreibe oder da. Also es ging ganz, ganz viel um meine queere Identität und wie die ja gerne vielleicht übersprungen, übersehen werden sollte.
Verdeckt.
Verdeckt. Was meine Stimme ganz doll angegriffen hat, weil ich mich in einem Raum befunden habe, in dem ich nicht trainiert war, mir bewusst war, dass meine Stimme nicht super stark war zu dem Zeitpunkt, und ich dann aber auch noch meine Stimme verlor im metaphorischen Sinne und echt gehadert habe und dachte, wie kann ich das noch machen, kann ich das tragen, und mich auch oft sehr alleine gefühlt habe. Und dann hatte ich eine Session mit Chris Steininger und Sarah Hartmann, wo wir Utopia geschrieben haben. Und das war dieser Initialmoment. Und diesen Song hat ein Team in England gehört, Stephen Fitzmaurice, ganz, ganz toller Ingenieur. Und das Team hat dann Interesse geäußert, mit mir zusammenzuarbeiten und eben ein Album zu machen. Mhm. Und
ist ja durchaus ein sehr großer Produzent.
Ja.
Sag mal, wen der so produziert hat?
Genau, der arbeitet mit Sam Smith, mit Alicia Keys, mit Seal, vielen großen Personen.
Aber auch ein weißer Cis-Mann.
Genau. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich bin durch mit weißen Personen zu schreiben. Und es war dann ganz klar, dass für alle Writing-Sessions aktiv in London schwarze und queere Menschen zusammengesucht wurden. Und das war wunderschön. Und ich habe.
Das heißt, diese Geschichte war schon sozusagen dein erster Dip into
London.
London.
Genau,
okay.
Ab 2020 habe ich nur noch in London geschrieben. Mhm. Mit der Ausnahme von Antonia, die damals noch das Projekt Nova hatte. Das ist so meine enge Person hier in Berlin. Aber ansonsten nur noch London. Und ich war so, ich will auch nicht mehr nach diesen ganzen Erfahrungen in Berlin schreiben und produzieren und aufnehmen. Und ich war sehr, sehr, sehr stark nervös und habe mich nicht so richtig getraut, mich selber zu äußern, weil die Personen, mit denen ich an dem Album geschrieben habe, alle so wahnsinnig erfolgreich waren. Und ich habe das gemerkt, dass ich mich da teilweise ein bisschen klein gemacht habe. Und wenn ich mich jetzt auch, wenn ich das Album angucke, bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich sehr, sehr, sehr viel gelernt habe von vielen Personen, die sehr viel Erfahrung hatten, aber gleichzeitig noch nicht so für mich eingestanden habe, wie ich es dann für das nächste Projekt, die Sweatshop EP, gemacht habe. Und ich bin aber für immer dankbar für Utopia, weil dieses Album überhaupt erst für mich erlaubt hat, nach England zu gehen, dort anzufangen zu schreiben und im Nachhinein des Albums zu sagen, ey, ich habe aber wirklich was zu sagen und ich habe auch wirklich eine Stimme und ich habe die inzwischen über diese 2 Jahre, 3 Jahre an dem Album zu arbeiten, die Stimme, an der Stimme richtig viel gearbeitet und jetzt kann ich sie auch aktiv benutzen. Und dann kam quasi die Sweatshop EP und die ist für mich so sehr zentral in meinem eigenen Schaffen.
Okay, also die ist eigentlich ein bisschen wichtiger als Utopia.
Für mich ja.
Ja. Wenn ich mir Utopia anhöre und ansehe, dann merke ich aber schon, du bist viel greifbarer geworden als künstlerische Persona. Es ist viel mehr irgendwie ein so aus einem Guss. Mhm. Ne? Also man merkt, dass diese Mode-Fashion-Komponente dazukommt. Es hat irgendwie, das ganze Album hat eine stärkere Dramaturgie, ein viel intensiveres Storytelling, mehr Produktionstiefe, mehr Layers. Dein Pressetext sagt,
ja.
Mehrere Songs von Utopia entstanden in einer engen Clubtoilette des Berliner Berghain.
Oh.
Was war denn da los?
Ah ja, interessant. Ich weiß nicht.
Das schreit ja nach einer Nachfrage.
Was passiert denn da so auf einer Clubtoilette im Berghain?
Nee, ist so witzig, weil da stehen ja die Songs entstanden da auf der Clubtoilette. Dann dachte ich, dass du wahrscheinlich einfach mit einem Notizblock dort.
Nee, ich habe meinen kleinen Focusrite mitgebracht und habe dann angefangen, auf Ableton die Songs zu schreiben. Ja, ich glaube, für mich gab es einen Moment, in dem Berghain einfach wichtig war. Und ich weiß, dass es auch ein Jahr war, in dem ich mache selten Neujahrsresolutionen. Und dieses Jahr hatte ich die Resolution, dass ich mehr ausgehen möchte und mehr loslassen möchte, weil ich so sehr rigide an so einer Idee von Karriere festgehalten habe, die sich aber gar nicht so sehr entwickelt hat. Und ich so gemerkt habe, eigentlich das verliere ich mich damit so ein ganz bisschen und ich möchte wieder zu mir zurückkommen. Und im Berghain findet das manchmal für mich statt, so weil ich so unbeobachtet loslassen kann. Und vor allen Dingen als nicht nur als musizierende Person im öffentlichen Raum, aber vor allen Dingen auch als schwarze Person, ich selten Momente habe, in dem ich unbeobachtet bin und es da diesen einen Moment gibt, wo ich so ganz in mir selber, bei mir selber fühlen kann. Und das heißt, Themen dort sind entstanden und Songs sind dort entstanden, die vom Loslassen sprechen, vom Weitergehen, vom Zusammenkommen, weil die meine engsten FreundInnen sind Personen, mit denen ich dort auch stattfinde und das ist wichtig zu sagen, auch außerhalb des Berghains stattfinde. Also so, das sind die guten Freundschaften, die dann auch langweilig gemeinsam irgendwo rumlungern und was gucken oder was essen oder miteinander reden. Aber ja, Berghain war so für mich eine wichtige Aktivierung meines Selbst.
Wenn du so vom Lostsein sprichst in dieser Zeit, hat das auch damit zu tun, oder dass du sozusagen, dass sich diese Karrierevorstellung nicht so bewahrheitet hat, dass es dir so ein bisschen an Vorbildern gefehlt hat in der Musikindustrie, dass du so das Gefühl hast, oh, ich muss mir den Weg irgendwie als schwarze, queere Person so alleine irgendwie ebnen und es ist so anstrengend und so schwierig?
Ja, Vorbilder auf jeden Fall und auch Peers. Also so, ich habe in Berlin selten das Gefühl gehabt, so eine Gruppe zu finden, wo ich so denke, ey, da, wir können uns connecten und habe dann um mich herum gesehen, wie andere MusikerInnen, die in meiner Meinung nach ziemlich langweilige und auch schlechte Musik gemacht haben, permanent neue Aufträge und Verbindungen und auch mit den richtigen Leuten abgehangen und zu den richtigen Events eingeladen wurden und da. Und ich habe so gedacht, hey, warum, woran liegt es, dass es bei mir nicht so stattfindet? Und das ist zum Beispiel in London sehr, sehr schnell sehr, sehr anders gewesen. Okay. So. Mhm. Und es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass es einfach viel mehr Repräsentation in der Musiklandschaft so gibt.
Dass man sich viel zugehöriger fühlt und auch das Gefühl hat, man wird besser verstanden und besser gehört und muss nicht alles tausendmal diesen Kartoffelgesichtern erklären.
Genau, und ich glaube vor allen Dingen, weil viele Leute immer wieder auch Angst haben, dass wir dann so mit unseren Geschichten kommen und dass es so alles so schwer ist. Und ich bin so, nur weil wir darüber reden, heißt es nicht, dass wir kein Interesse daran haben, Spaß zu haben und Lust zu lassen. So.
Ja.
Im Gegenteil, viel mehr sogar noch. Gerade wir haben Lust, einfach eine gute Zeit zu haben.
David Bowie hat einen Satz gesagt. Oder es gibt so ein Zitat von ihm, was ich vor ein paar Tagen gelesen habe und was ich irgendwie mal mit dir besprechen wollte. Er hat gesagt, wenn du dich in dem Bereich, in dem du arbeitest, sicher fühlst, dann arbeitest du nicht im richtigen Bereich. Gehe immer etwas weiter ins Wasser, als du es für möglich hältst. Geh ein wenig über die Tiefe hinaus und wenn du das Gefühl hast, dass deine Füße den Boden nicht ganz berühren, dann bist du genau richtig, um etwas Aufregendes zu tun.
Mhm.
Würdest du da mitgehen?
Ja und nein. Mhm. Ich glaube ja im Sinne von... Nina Simone hat gesagt, es ist die Aufgabe einer Künstlerin, die Zeit zu reflektieren. Und da würde ich stark mitgehen. Ich habe das Zitat tatsächlich auch auf dem neuen Album, auf einem Song. Und um das zu machen, musst du dich selber herausfordern. Und du musst weitergehen und du musst ins kalte Wasser springen und du musst über den Tellerrand hinwegsehen, weil wir befinden uns in unserer Zeit. Und es ist super schwer, wenn wir uns nicht herausfordern, Perspektive zu finden und zurückzuschauen und Dinge einzuordnen. Das heißt, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Wenn es um Kreativität geht, würde ich dem ein bisschen widersprechen. Ich finde, es gibt Momente, und ich hatte das vor 2 Wochen, als ich jetzt im Studio war, Momente, in denen mir meine Kreativität komplett offen steht. Und ich fühle das, ich weiß das. In dem Moment weiß ich, egal was ich jetzt mache, ich weiß, dass ich was richtig, richtig Gutes schreibe. Und dass ich gerade so, es ist wie so ein Trog, in dem meine Kreativität drin ist. Und ich kann konstant schöpfen und schöpfen und schöpfen. Und das es passiert nicht immer und es ist so zeitabhängig. Aber wenn das stattfindet, dann fühlt sich das sehr gut an und sehr wohl. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr komfortabler Moment. Und dann kannst du theoretisch und lyrisch und etc. weiter rausgehen und Sachen wagen. Aber ich würde nicht sagen, dass das sich unangenehm anfühlt. Ich würde sagen, dass du weißt, du kannst das jetzt gerade machen und du kannst da hinspringen und du kannst es ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, ist egal, weil man kann ja noch nach links und rechts und überall hingehen. Das würde ich vielleicht noch hinzufügen.
Also, wenn ich es richtig verstehe, meinst du, man braucht eine Form von Selbstsicherheit.
Ja.
Und vielleicht Safe Space sogar auch, in dem man kreativ sein kann und sich
was
trauen kann. Ja, das stimmt total. Sweatshop.
Ja.
Good Good ist einer meiner Lieblingssongs, zu denen ich schon sehr viel getanzt habe. Vor allen Dingen im letzten Jahr, nachdem ich auf deinem Konzert war. Erzähl mir noch mal, warum ist diese EP so wichtig für dich?
Ja. Erstmal, Good Good, schlimmster Song live zu spielen.
Das glaube ich gerne.
Ich hasse es, diesen Song zu spielen.
Man braucht so ein Beatmungsgerät wahrscheinlich.
Wirklich.
Ja. Das ist die klassische Situation, die wir vorhin off Mic schon besprochen haben, dass man dann so Songs schreibt im Studio und sich leider nicht so richtig Gedanken darüber macht, wie man es dann live
so sehr. Und ach ja, egal.
Die Lösung ist der Background-Core, weißt du?
Die Lösung ist der Background-Core. Und ich hatte früher, mein Pianist, mit dem ich früher gearbeitet habe, hat Background-Vocals gemacht. Und es war toll, weil ich immer sagen konnte, mach das jetzt so
mal. Mach du das mal.
Genau. Ey, Ray macht das so toll.
Ja.
Ray ist so smart. Sie hat so, also dass sie immer mit so einem großen Chor auf der Bühne ist, macht so viel Sinn, weil sie immer wieder auch was abgeben kann und ihr Songwriting auch so ineinander fließt. Egal, das ist ein anderes Thema. Tolle Person.
Ist ja auch eine finanzielle Sache, muss man auch sagen.
Es ist eine wahnsinnige. Aber to be fair, sie macht's halt auch. Und es ist auf jeden Fall auch für sie eine Investition, im Moment mit so einem großen Orchester und Chor auf die Bühne zu gehen, was eine Person wie Adele zum Beispiel nicht macht. Und ich bin so, that's a choice. Und deswegen sitzt Adele 3 Jahre lang alleine in ihrer Villa und macht was auch immer. Und Ray ist am Schriften, egal. Anderes Thema. Mhm. Sweatshop war für mich wichtig, weil es der erste Moment war, in dem ich überlegt habe, mit Musik aufzuhören. Und das ein wichtiger Moment war, der sich gut angefühlt hat, weil es für mich dann eine klare eigene Entscheidung war, weiterzumachen und mit diesem Projekt weiterzumachen. Und der Name des Projektes sagt es schon. Sweatshop bedeutet oder weist auf eben eine Ausbeutungskultur hin und eine Kultur, in der singende, schreibende Personen sich mehr oder weniger zugrunde arbeiten und sehr viel Geld entsteht, das aber nicht in die eigenen Taschen fließt. Und das war eine Auseinandersetzung mit eben mit dieser Realität und herauszufinden, ah, okay, ich bin in diesen verschiedenen Vertragssituationen und es gibt verschiedene Positionen, die irgendwie Geld machen wollen mit meinem Projekt und es bleibt aber nichts hängen. Und warum ist das so? Und warum mache ich das? Warum entscheide ich das weiterzumachen? Und dann kam aber hinzu, und das war das übergreifende Thema der ganzen EP, dass ich unbedingt über Sex reden wollte. Und ich wollte über Sex reden aus einer Perspektive einer Person, die sehr, sehr früh in meinem Leben, oder ich wurde sehr, sehr früh in meinem Leben sexualisiert, A, als schwarze Person, aber auch als schwuler Mann, und bin aber auch, habe eine sehr, sehr starke sexuelle Energie. Und meine sexuelle Energie ist gleichgeschaltet mit meiner kreativen Energie. Und wenn meine kreative Energie mir sehr, sehr offen steht, ist meine sexuelle Energie auch on fire. Und es passiert immer sehr, sehr, sehr in so gleichen Wellen. Mhm. Und das heißt, es gibt etwas in mir, was ich liebe und schätze und nach außen tragen möchte und teilen möchte. Und dann gibt es aber auch eine Außenperspektive, die etwas auf mich drauf projiziert und mir häufig sehr, sehr schwierige Situationen bereitet hat. Mhm. Und das heißt, es hat angefangen damit, dass ich eben gedacht habe, ich möchte gerne darüber reden und aus den verschiedensten Perspektiven über Sex und Ausbeutung reden möchte. Es hat sich so irgendwie, war es in meinem Kopf, hat es total viel Sinn gemacht, das gleichzeitig zu denken. Mhm. Weil es so gleichzeitig passiert, gerade in der Musikindustrie, werden junge Pop-Personen so früh, so stark sexualisiert und sexuell dargestellt. Und ja, wenn ich um mich herum geguckt habe und so junge, vor allen Dingen Frauen in der Musiklandschaft, die überhaupt aus sich heraus gar nicht diese Energie mitbringen und es so von außen aufgelegt wird. Und dann bin ich aber da, der totales Interesse daran hat, das zu kommunizieren und mitzuteilen und aber das nicht gewollt ist, weil ich zu queer dafür bin und Queerness immer noch nicht hier embraced wird. Und aber gleichzeitig als schwarzer Mann generell oft sexualisiert werde. Und dann hat es so begonnen und ich wusste von Anfang an, ich möchte sechs Songs wegen des Themas, sechs Songs machen mit Interludes. Ich möchte, dass die alle ineinander übergehen können. Ich möchte, dass sie alle ineinander übergreifen auch. Und ich möchte unbedingt eben von dem positiven Berichten als auch von dem Abgelenkten, von dem Gelangweilten, von dem Negativen, also einfach ganz facettenreich darüber reden, was es eigentlich bedeutet, als sexuelle Person zu existieren. Und habe deswegen zum Beispiel auch die Lorelei mit reingebracht. Die Lorelei, die femme fatale, die immer wieder von außen sexualisiert wurde, von Männern, ausgebeutet wurde, die am Ende verteufelt wird für ihre Desirability. Und genau so habe ich mich auch gefühlt. Und
ist das der Sirens-Song?
Genau, es ist Sirens, referiert es. Und dann gibt es ein Interlude, das heißt Tender, glaube ich. Oder müsste ich nochmal nachgucken. Da ist das Gedicht quasi gesprochen über Musik. Und das war für mich wichtig, weil auch zum Beispiel ganz am Anfang, als ich gerade angefangen habe, Songs zu schreiben, wollte ich damals schon einen Song darüber schreiben, wie ich Menschen in meiner Vergangenheit verletzt habe, weil sie sehr viel Lust auf mich entwickelt haben aus verschiedensten Gründen und ich das nicht wiedergeben kann und konnte. Und wie vielen Männern es deswegen sehr, sehr schlecht ging. Und für mich war es eine sehr negative Erfahrung. Und ich war so, ich möchte gar nicht in dieser Position sein. Und habe das kommuniziert und vom Label kam zurück, niemand kann sich damit identifizieren, niemand fühlt sich so gut, niemand fühlt sich da. Und ich war so, das ist ja egal, weil es ist ja einfach eine Perspektive und für mich ist eben Relatability so irrelevant, weil, also ernsthaft, als Künstler ist mir Relatability in dem Sinne irrelevant, dass das nicht nach vorne bringt. Das erzählt keine neuen Geschichten. Mich interessiert es nicht. Es ist manchmal total schön und ich finde, es gibt einen totalen Platz dafür, über Themen zu schreiben, die wir alle nachvollziehen können, die wir alle erlebt haben. Aber gleichzeitig ist es so toll, von Leuten zu hören, die die Welt anders und neu entdecken und erfahren. Und das ist das, was ich auch machen möchte. Und es war damals schon so ein Dämpfer und mit Sweatshop hab ich das so nach vorne wiedergebracht und war so, jetzt ist meine Zeit, darüber zu schreiben.
Das ist ja auch deshalb total interessant, weil es eigentlich, das Problem, was du beschreibst, ist ja eigentlich eins, was ich kenne als Frau und weiblich gelesene Person. Ne? Also, dass ich beurteilt werde über die Art und Weise, wie ich mich kleide, wird eine sexuelle Verfügbarkeit abgeleitet. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen das, was du beschreibst. Ne? Also du setzt dich mit diesen Themen auseinander, aber du willst trotzdem nicht mit allen schlafen.
Ja, 100%, ja. Genau. Und ich möchte mich auf eine gewisse Art und Weise bewegen und anziehen. Und es ist aber keine Einladung.
Ja. Na, interessant. Also es ist eigentlich komplett gespiegelt auf eine Art, ne?
Ja.
Li Ning spiegelt als Künstlerpersona deine Sehnsüchte und Träume. Du sagst, das ist die Version von mir, die radikal sein darf. Jetzt haben wir es gerade schon so ein bisschen besprochen. Liegt in dieser Radikalität auch eine Art Widerstand, mit dem du für dich und dein Queersein und Schwarzsein so in dieser weißen, heteronormativen Mehrheitsgesellschaft einstehst?
Ich hoffe ja. Ich würde dieses Zitat ändern wollen und weniger von einer anderen Person reden als von mir.
Mhm.
Das hat sich stark verändert. Ich mag es, glaube ich, nicht mehr so gerne, wenn sich Leute von ihrer Künstlerperson abgrenzen. Das bin ich. Und wenn überhaupt, möchte ich als Person dem auch noch näher kommen. Und ich möchte als Person auch dem entsprechen. Das heißt, manchmal muss man eben in einem bestimmten Bereich ein paar Schritte nach vorne machen und dann kann ich folgen. Aber ja, genau, ich glaube, mit Leaning kann ich viel ausprobieren. So. Und mich selber ausprobieren, auf der Bühne ausprobieren, vor anderen Menschen ausprobieren, in Bezug zu anderen Menschen ausprobieren. Ja.
Also du siehst das gar nicht mehr so stark als deine Künstlerpersönlichkeit.
Nee, vor allen Dingen auch so, nachdem ich die Haftbefehl-Doku gesehen habe und sich dann auch immer wieder entschuldigt wird mit der eigenen Künstlerperson und was für Fehler gemacht werden, die aber dem zuzuschreiben sind, habe ich gemerkt, das finde ich total falsch, weil das bist trotzdem du.
Ja, es ist interessant, das zu besprechen, wie sehr sozusagen die Künstlerpersona dem Selbst entspricht und wie sehr nicht. Also
ja.
Ich glaube, ich kenne schon auch Leute, die sagen, ich brauche diese Person, die eben auch etwas von mir ist, was nicht im Alltag stattfindet,
ja,
um künstlerisch auf der Bühne freier agieren zu können,
und
um mich loszumachen vom Alltag sozusagen.
Ja, dem stimme ich total zu, aber das ist trotzdem ein Teil von dir. Und den bringst du ja trotzdem nach vorne und so sehr das auch abstrahiert werden kann, kannst du das nicht als eine freistehende Entität sehen, für die du nicht verantwortlich bist. Weißt du, was ich meine? Also wenn du andere Leute verletzt innerhalb dieses Seins, dann bist das auch du.
Ja, da hast du natürlich komplett recht. Also gerade im strafrechtlichen relevanten Fall.
Ja.
Kannst du dann nicht einfach nur deinen Künstlernamen ins Gefängnis schicken?
Voll. Und ich meine, auf die andere Art und Weise natürlich, Personen in meinem direkten Umfeld kennen natürlich kennen Versionen von mir, die ganz anders sind als das, was ich auf der Bühne nach mitbringe. Aber das heißt nicht, dass das auf der Bühne nicht eine relevante und wichtige Seite von mir auch ist. Und ja, gerade Personen, die mich auch im Privaten kennen, sollten diese Person auf der Bühne auch kennen, weil das und auch schätzen, weil das einfach ein wichtiger, wichtiger Teil auch ist. Mhm.
Es gibt so einen Satz, den ich gelesen habe, der mich total beschäftigt hat. Da hast du gesagt, umso älter ich werde, umso jünger fühle ich mich.
Ja, immer noch.
Kannst du mir das mal erklären, wie du das machst? Also ich, auf eine Art verstehe ich das, weil jede Person, die du fragst, würde immer sagen, ich fühle mich viel jünger, als ich bin. So, also das ist gerade auch, wenn man altert, gibt es ja immer den Punkt, wo man denkt, hey, ich bin aber einmal 40, ich bin einmal 50. Wie bin ich hierher gekommen? Ich fühle mich gar nicht so, ich fühle mich noch viel jünger. Aber wie ist das zu verstehen in deinem Fall?
Weil ich jetzt erst anfange, mich ganz doll frei in meiner eigenen Person zu fühlen. Und die Entscheidungen, die ich treffe, sehr, sehr autarke und eigenständige Entscheidungen sind. Und das lässt mich so viel freier und jünger fühlen, weil ich verantwortlich für das bin, was ich mache. Und ich das selbst bestimmt leiten kann. Und vielleicht ist es für andere Leute nicht der Fall. Für mich ist das eine extreme Befreiung. Und Befreiung bedeutet, dass ich mich viel einfacher bewegen kann. Also auch physisch, ernsthaft. Also ich bin physisch freier und beweglicher, als ich es in meinen Anfang 20ern war. 100%. Mhm. Weil ich damals noch so sehr die Räume, in denen ich stattgefunden habe, erst kennenlernen musste und zaghaft und vorsichtig war. Und ich glaube, all solche Sachen spiegeln sich wieder in dem, wie du dich hältst und in so physischer Repräsentation. Und jetzt habe ich einfach viel mehr Lust, weil die Entscheidung, das zu machen, was ich mache, habe ich getroffen. Das heißt, wenn ich auf der Bühne stehe, ist das meine Entscheidung. Und ich bin extrem dankbar dafür, dass ich das machen kann. Was ich in den 20ern nicht war, weil ich das erst kennenlernen musste und sich das nach Arbeiten angefühlt hat und nach irgendwie voll aufregend und voll anstrengend auch und so. Und Angst, dass man Fehler macht und da. Und wenn ich jetzt auf der Bühne stehe, habe ich Spaß. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich mich mit diesen ganzen Menschen, die da kommen, freiwillig verbinden darf. So, das heißt, alles, was ich mache, macht mir extrem viel Spaß, zu meiner Familie zu fahren. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich muss da nicht hinfahren. Ich fahre dahin, weil ich das möchte. Das heißt, wenn ich da jetzt hinfahre, habe ich eine gute, gute Zeit. Und ich genieße das. Und ich mache mir keinen Kopf darüber, irgendwelche Streits zu haben oder was auch immer, weil muss ich überhaupt nicht haben. Ich weiß, worauf ich mich einlasse, ich kenne die Situation und ich treffe alleine die Entscheidungen.
Ist ja auch so ein Privileg des Alters, dieses Zero Fucks Given.
Ja.
Wenn man jung ist, ist man so wahnsinnig im Außen und wie finden die mich jetzt und wie sehe ich jetzt aus und wie sieht mein Körper aus und wie werde ich wahrgenommen. Und das ist ja das Schöne, dass man das auch ablegt irgendwann und so denkt, ja, take it or leave it.
Ich bin einfach extrem dankbar. Ich lebe wahnsinnig gerne. Ich bin sehr, sehr gerne lebendig. Und bin so dankbar für alles, was wir erfahren dürfen. Auch letztes Jahr war ein extrem beschissenes Jahr für mich. Auf ganz, 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 ganz vielen Ebenen war es ein furchtbares Jahr. Und trotzdem ging es mir extrem gut die ganze Zeit, weil ich wusste, ich bin in einer relativ sicheren Situation. Ich habe Menschen in meinem Leben, denen ich sehr, sehr stark vertraue, wo ich weiß, dass ich auch mal extrem mich fallen lassen kann. Das ist eine sehr privilegierte Situation, aber das ist auch eine Situation, die ich mir stark erarbeitet habe. Mhm. Und dann ist es plötzlich auch etwas, was ich genieße, Traurigkeit zu erleben. Und ich genieße das zu schmerzen, weil mich das extrem lebendig fühlen lässt. Das ist eine Erfahrung, die wir machen. Und ich möchte die Erfahrung machen, weil es andere Leute auch machen. Und ich möchte auf der Bühne sein mit einem viel größeren Schatz an eben all diesen Dingen, die ich erleben darf und dann auch erst wirklich kommunizieren kann. So, wenn ich jetzt Songs von Traffic Songs for the Inbetweens spiele, sind sie viel reicher, weil da so viel mehr Erfahrung mit dazu kommt.
ja, durch Schmerz gewinnen wir ja auch an Empathie für andere, ne?
Ja.
Und das ist total wichtig.
Ja.
Sehe ich absolut so wie du. Nachdem ich so viele Interviews von dir gelesen habe, Podcasts gehört habe, deine Songs gehört habe, deine Texte, mich mit deinen Texten ein bisschen beschäftigt habe, da habe ich so das Gefühl gehabt, dass schon früh so ein Gefühl von Heimatlosigkeit anklingt oder so einem Wunsch nach Zugehörigkeit. Auf deiner ersten EP im Song Home singst du "Never thought it'd be so hard to find your place in the world. We all go through our dark times. No one ever tells you that much." Auf Utopia gibt's einen Song, der heißt "I see it all". Da singst du "You're a stranger in your own home. The show, it can't go on." Gibt es einen Zeitpunkt, den du festmachen kannst, wann dieses Gefühl für dich aufkam, das erste Mal?
Ich glaube, das war schon immer so. Mhm. Also wenn du als Kind schon immer gefragt wirst, wo du herkommst, im Kontext von deinem Zuhause, also dir immer wieder so genommen wird, zu Hause sein zu dürfen, dann setzt sich dieses Gefühl halt auch nicht, stellt sich dieses Gefühl nicht ein. Für mich zumindest nicht. Und ich glaube, da diese Suche ist, glaube ich, eine Suche, eine generelle Suche gesellschaftlich, weil ich sagen würde, dass ich das im Persönlichen gefunden habe. Ich habe ganz viele zu Hause, in ganz vielen Menschen so, von denen ich auch einfach weiß, dass ich habe im physischen Sinne, ich habe Schlüssel für sehr viele Wohnungen, wo ich weiß, ich kann da jederzeit hingehen, was sehr schön ist. Das heißt, ich glaube, in so einem Persönlichen habe ich das gefunden, im Gesamtgesellschaftlichen und so, wie ich gerne mir vorstelle, wie ich uns sehen würde, noch gar nicht. Und ich finde, Deutschland gerade heute ist so wahnsinnig verloren auf eine gewisse Art und Weise. Und ich sehe sehr viele Menschen, die Entscheidungen treffen, die so sich gegen andere Menschen richten, die aus so einer Verlorenheit herauskommen. Und bestimmt auch eine Verlorenheit, weil wir in einer Zeit leben, in der wir alle ein ganz bisschen wissen, dass das Klimawandel eigentlich sehr real ist und sich da sehr viel verändern wird. Und wir eigentlich als Gesellschaft viele unserer Privilegien mindern müssen und viele Leute nicht dazu bereit sind und Angst davor haben, was das bedeuten kann. Und da aber wieder Räume zu schaffen, in denen wir uns aktiv physisch begegnen, ist halt so krass relevant. Es gibt so wenig Jugendclubs, es gibt so wenig Funding im Kreativbereich. Und es ist halt genau das. Die Kreativität und Bildung sind die Träger einer Gesellschaft. Und dass das aktiv nicht nur ignoriert wird, sondern auch verhindert wird, ist eine bewusste Entscheidung von rechten Kräften, die wissen, dass eine Gesellschaft, die gebrochen ist, viel leichter zu leiten ist.
Und es entsteht ja auch eine total große Entfremdung dadurch, also weil wir auch gar keine anderen Lebensrealitäten mehr kennenlernen, wenn es keine Räume dafür gibt. Ne?
Ja, und Diskriminierung schweißt nicht zusammen. Also nur weil alle sich dafür einigen können, dass sie irgendwie was gegen Ausländer haben, bringt es sie nicht zusammen. Das ist Humbug.
Jetzt hast du dich ja tatsächlich für einen Breakup entschieden. Du bist aus Deutschland weggegangen, in dem Sinne, dass du nach London gezogen bist. Und deine neue EP heißt Wohlfeit und setzt sich total stark mit diesem Thema auseinander. Also ich bin immer so wahnsinnig, es hat mich so bewegt, diese Musik zu hören und speziell diesen Song zu hören, weil du schwierige Themen und ein Thema, was für dich so schmerzhaft sein muss und so eine alte Wunde sein muss, mit so viel Leichtigkeit und lebensbejahender Musik eigentlich untermalst auf eine Art. Mhm. Und es wird so tanzbar und es wird so relatable. Und ich glaube, dass viele Leute, die deine Musik hören, vielleicht gar nicht wissen, was eigentlich politisch dahinter steht.
Ja.
Ich habe mich ein bisschen mit dem Text beschäftigt. Du singst in Bullfight, you're crossing the blurry line, I keep an eye on the exit sign. It's getting close, the event horizon, I'm not sure if I'll make it out alive. I want a seat at the table, it'll never be equal. If I go in for the kill, my blood will be spilled instead. Und ich habe schon ein Tränchen vergossen, als ich das gelesen habe, weil es mich so wahnsinnig berührt hat. Wo nimmst du die Kraft her, über sowas zu schreiben, so damit nach außen zu gehen? Also ich weiß, dass es dir ein inneres Bedürfnis ist, das hast du ja schon erzählt, aber es kostet doch so wahnsinnig viel Kraft, oder?
Ja. Ja, es ist hart.
Das glaube ich. Ich bin dir so dankbar dafür, dass du das, dass du das teilst mit uns, wirklich, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, zu sagen, in was für einer Not sich gerade auch People of Color befinden in diesem Land und wie schwer das einfach ist und wie kompliziert und komplex. Und ich bin dir einfach dankbar dafür, dass du das machst. Ich habe gar keine richtige Frage dazu, außer eben, wie du die Energie dafür aufbringst.
Ich habe ein wunderschönes Support-System.
Mhm.
Ich habe so gute Freunde. So gute Freunde. Und vor allen Dingen Freunde, die keine Angst davor haben, über solche Themen zu reden.
Mhm.
Und auch Verantwortung darin zu finden. Also vor allen Dingen so meine weißen, nicht queeren Freunde in Berlin, die schon so lange dabei sind, Mia, Emilia, die Henrike, die sehen total, was passiert.
Mhm.
Und weisen das auch nicht von sich selber ab, sondern können einfach überhaupt die Realität reden. So.
Mhm.
Das heißt, viele von den Themen bespreche ich einfach immer und ständig. Und wir besprechen die auch in Rahmen, die nicht traurig sind, sondern auf einer Party. Und wie gesagt, deswegen finde ich Club so wichtig und relevant, weil du eine gute Zeit haben kannst, du kannst dich bewegen, du kannst dich verbinden und trotzdem kannst du auch in Momenten über Dinge reden, die schwer sind, ohne dass sie immer schwer sein müssen, weil sie auch einfach Realität sind. Und ich glaube, manchmal so das Gewicht davon zu nehmen und zu sagen, wir sehen das und wir denken aktiv darüber nach, wie wir das verändern können, ohne dass wir das immer halten müssen, ist wichtig. Und ich glaube, das ist genau das, was ich versuche mit der Musik auch zu machen und zu sagen, ist, wir müssen darüber reden und wir müssen das sehen und wir müssen das aktiv für uns in den Vordergrund schieben. Aber es muss sich nicht anfühlen wie eine Last, sondern es kann sich auch anfühlen wie ein Privileg, das machen zu dürfen.
Mhm.
Und darüber zusammenzukommen und zusammenzurücken und zu sagen, ey, wir wollen was verändern, weil wir an eine Welt glauben, die so viel schöner sein kann. Und nicht nur für uns, sondern auch für Menschen, die das im Moment nicht sehen. Und wenn wir uns MAGA angucken als eine Bewegung in den USA, die irgendwie so stark hinter Trump stand und wie die gerade auch zerfällt über Entscheidungen von dieser Person.
Ja.
Und das jetzt vielleicht auch ein Moment sein kann, wo aufgefangen werden kann und zu sagen, ey, ja, ihr habt einen Fehler gemacht, aber auch aus einer Notwendigkeit vielleicht manchmal heraus oder einem Nichtsehen. Aber es gibt andere Ideen und wir können woanders hingehen. Ist das, was ich machen möchte. Ich will was Schönes machen. Ich möchte was Schönes in die Welt setzen.
Mhm. Ich bin dir auch sehr dankbar, weil du mich aufmerksam gemacht hast auf Zanelle Moholy.
Ach, yes.
Schön. Ich weiß nicht, ob das Menschen wissen, die diesen Podcast hören. Es ist eine nicht-binäre Person, die weltweit für Fotografie, Videokunst und Installationen bekannt ist. Und ihre Fotos erzählen ganz viel von Resilienz und Diskriminierung. Es werden die Unsichtbaren von Südafrika, also Unsichtbaren in Anführungszeichen, von Südafrika porträtiert, Homosexuelle, Transgender, Interpersonen, um ihnen einen Wirkungsraum zu geben. Und ich habe mir eine Dokumentation angeguckt.
Mhm.
Und da kam so ein schöner Satz von dieser Person: Ich möchte die Menschen einladen, sich mit sich selbst frei zu fühlen, egal wie hart ihre Situation auch sein mag. Ich will ihnen zurufen, lasst uns hoffnungsvoll sein, lasst uns vielen anderen Mut machen, zu sagen, wir sind da, wir sind bei euch und für uns alle ist es okay, so zu sein, wie wir sind. Hast du mit deiner Musik auch so einen empowernden Gedanken?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch mit der Live-Musik. Und ich wünsche mir sehr, dass ich mehr live spielen darf und vor allen Dingen mehr Zeit habe, auch Live-Musik zu entwickeln und zu denken, weil diese Räume finden manchmal so kurz nur statt und du gehst zu einem Konzert und dann findet es statt und dann gibt's vielleicht irgendwie einen Meet and Greet oder Merch-Stand und dann ist es vorbei. Und ich glaube, was es manchmal braucht, ist etwas, was davor passiert oder danach passiert, wo wir uns weiter connecten können. Und ich glaube, manchmal als Person auf der Bühne ist es anstrengend, danach noch weiter sozial zu sein und so. Ja. Und ich meine auch gar nicht, dass ich überall stattfinden muss, aber dass vielleicht angeboten wird, dass es noch danach eine Listening-Session gibt oder ein Aufeinander-Zukommen, weil zu einer Person, zu einem Konzert einer Person zu gehen, die sehr, sehr klar politisch ist, bedeutet, dass da andere Personen kommen, die ähnlich denken und ähnlich fühlen. Und das ist eigentlich so wunderschön und man kann sich so toll begegnen. Und ich würde gerne diesen Raum verlängern oder größer machen, weil so viele andere Räume wegfallen und es Alternativen geben muss zu der Clublandschaft, weil die auch nicht für alle Personen ist. Und es muss Räume geben, in denen keine Drogen genommen werden. Es muss Räume geben, in denen kein Alkohol getrunken wird. Es muss Räume, alles Mögliche geben, in denen wir uns wieder physisch begegnen können.
Das ist auch so schön, weil du groß geworden bist in so einem lebendigen Begegnungsraum und jetzt willst du selber welche schaffen.
Ja, schön ist das, oder? Ja, langsam fühle ich mich auch bereit. Lange habe ich mich überhaupt nicht bereit dafür.
Ja, das glaube ich. Es ist ja auch eine total große Verantwortung, die man, und vor allen Dingen, du setzt dich ja auch den Geschichten der Leuten aus, muss man ja auch sagen. Also es ist ja auch nicht so einfach, wenn du mit deiner eigenen Diskriminierungsgeschichte rausgehst, kommen Leute auf dich zu und erzählen dir auch ihre. Das ist ja auch nicht immer einfach, ne? Ja. So, weil das tut einem ja auch weh. Und jetzt bist du schon eine ganze Weile in London und du hast dir den Schritt, dorthin zu ziehen, bestimmt auch nicht leicht gemacht. Wie fühlt sich es jetzt an für dich inzwischen?
Es ist wunderschön. Oh, wie schön. Ich liebe die Stadt. Ich muss dazu sagen, weil ich wirklich nicht lügen möchte, es ist wahnsinnig teuer. Ich bin extrem verschuldet. Also wirklich schlimm und auch so teilweise ein bisschen prekär. Und aber trotz dessen oder gerade deswegen merke ich, wie sehr ich dort sein möchte und muss, weil es so komplex und schwierig ist und es wäre sehr leicht, hierher zurückzuziehen und eine Sicherheit so zu finden. Aber die Menschen, die ich in London gerade kennenlernen darf und mit denen ich zusammenarbeiten darf, sind so toll und ich werde gerade erwachsen und ich finde es ganz toll. Ich wollte immer erwachsen sein. Ich liebe es, erwachsen zu sein.
Ich wollte immer erwachsen sein.
Ich war einfach nie ein Teenager oder so. Irgendwie. Ich habe mich immer älter gefühlt und jetzt fühle ich mich langsam, ich gucke in den Spiegel und erkenne mich. Und das finde ich toll. Ich liebe das.
Ja. Das ist richtig schön.
Ja.
Also mich interessiert auch als musikschaffende Person, wie ist denn die Industrie in London? Also was ist denn anders als hier?
Also die muss ich gerade noch kennenlernen. Jetzt auch aktiv, weil ich aus meinem Vertrag mit meinem Indie-Label raus bin und oder mehr oder weniger. Das heißt, jetzt entstehen neue Gespräche.
Du hast ja auch einen Verlag in L.A. und
genau, einen Verlag, richtig, und in London.
Und hast eh so einen internationalen Approach an deine Musik, ne? Also das ist sozusagen London auch als anderer Ausgangspunkt für einen internationaleren Start deiner Karriere.
Ja, ich bin viel mehr in Kontakt mit Personen, die mich einfach inspirieren musikalisch. So, und so die Projekte machen, die woanders hindenken, die keine Angst haben, Sachen auszuprobieren, musikalisch anders zu klingen. Und ich glaube, das ist das, was ich einfach ganz dringend brauchte. Leute, die mich herausfordern. Ja.
Und du hast natürlich wahrscheinlich, dadurch, dass die Gesellschaft auch einfach anders aufgestellt ist und wahrscheinlich auch internationaler aufgestellt ist als hier in Deutschland, vermutlich auch mehr POC-Leute, mit denen du arbeiten kannst. Viel mehr.
Ja. Ich meine, das war der Grund, weswegen ich da hingezogen bin. Ich brauchte das für mich, für meine Existenz. Und aber wollte das dann auch in meine Musik natürlich mit reinbringen. Und die ersten zwei Shows, die wir jetzt in London gespielt haben, habe ich mit einer neuen Band gespielt. Und die drummende Person ist queer und black. Und die Cellistin ist queer und black. Mhm. Und das ist genau das, was ich wollte. Und nicht nur in der Repräsentation auf der Bühne und auch in der Authentizität meines Projektes dadurch, sondern einfach auch im Storytelling macht es so viel Sinn, weil wir bringen unsere eigenen Geschichten mit. Und wenn ich das präsentiere, können sie hinzufügen. Und gerade im Musikalischen, Musik ist so, so besonders, weil Musik mit jeder Entscheidung, es sind alles Entscheidungen. Du schreibst etwas, du baust etwas, jede Note ist eine Entscheidung. Mhm. Und diese Entscheidungen sind alle informiert von dem, von unserem Hintergrund und wie wir aufgewachsen sind, wer wir sind. Und das jetzt mit diesen Personen neu auf die Bühne bringen zu dürfen, ist so wunderschön.
Und du musst denen vermutlich auch einfach nichts erklären, ne?
Null. Ja. Nein, wir können ganz woanders anfangen.
Ja. Du hast auf diesem Queer Music Festival, da gab es so einen Moment, wo du nochmal auf die Bühne geholt wurdest und ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Es ging irgendwie darum, wie geht das weiter mit der Musikindustrie oder so. Es war so eine kritische Frage und du hast dann gesagt, naja, wollte mir das eigentlich aufschreiben, weil ich das auch so witzig fand. Du hast gesagt, naja, dadurch, dass es mit der Musikindustrie gerade irgendwie alles so den Bach runtergeht oder sich so neu sortiert, habe ich den Eindruck, dass die ganzen Kunstschaffenden auch gerade alle machen, was sie wollen.
100%. Oh mein Gott, immer noch.
Kannst du das ein bisschen erklären?
ich glaube, es ist so schwer, Geld zu machen mit Musik. Und selbst als eine Person, die relativ erfolgreich ist mit Streaming etc., fällt alles weg. Meine Tour mache ich Minus etc. Also weißt du so, es ist extrem schwer, Geld zu machen mit Musik. Und
es geht allen so.
Und es geht allen so.
Das ist Wahnsinn.
Und das ist A, gruselig und schwer, aber gleichzeitig, wenn du die Entscheidung triffst, und das meinte ich vorher schon auch mal, diese aktive Entscheidung, etwas zu machen, ich bin noch nicht fertig damit. Ich bin noch nicht durch mit Musik. Aber dadurch, dass es eh schwierig ist, was zu machen, fällt für mich zumindest dieser Druck, einen Pop-Ding zu machen oder einen Hit zu schreiben oder was auch immer, komplett weg, weil ich so bin. Es ist total egal. Ich kann machen, was ich möchte. Und das erlaubt so viel Freiheit und ich glaube, viel geilere Sounds. Ich habe die letzten paar Songs, die ich geschrieben habe, haben keine Chorusse mehr. Die fließen ineinander über, machen aber komplett Sinn, meiner Meinung nach. Und das ist so befreiend.
Ja, auch diese ganzen Dinge, wie man früher Promo gemacht hat für ein Album oder so. Das ist ja alles aufgeweicht.
Ja.
Ne? Also es gibt dann Leute wie Beyoncé, die einfach sagen, so, ich habe ein Album gemacht, übrigens könnt ihr jetzt streamen.
Ja, love. Oh
my Und wenn man so love. Denkt, ja. Ja. Oh. Die Stimme ist jetzt wieder da, trotz Allergie.
Ich höre es doch ganz genau. Ich liebe sie.
Ja, aber wenn man bedenkt, wie das früher war, als es noch physische Tonträger gab, wo man dann ein halbes Jahr vorher angefangen hat, ne?
Ja.
Und auch wie Dinge rezensiert und überhaupt rezipiert werden heute. Es gibt irgendwie immer weniger Regeln, wie Dinge zu sein haben, was auf eine Art gut ist, aber auf eine Art halt auch echt schwierig.
Mhm.
Weil du es dir selber schaffen musst und weil du eine krasse Resilienz mitbringen musst.
Ja, ja, und ich glaube aber da jetzt an, und ich suche, das ist meine Aufgabe dieses Jahr, aktiv ein Team zu suchen, das Interesse daran hat, diese Welt mit mir zu schaffen, die unabhängig davon stattfindet, ob du jetzt im Pop-Olymp aufsteigst, sondern aktive Räume schafft. Und das ist etwas, was ich in London lerne und toll finde. KünstlerInnen in London machen nichts, ohne dass es ein Budget gibt. Auf keinen Fall. Das heißt, es wird sich beworben für Fundings, für Grants. Und wenn die da sind, dann wird entschieden, so und so viel kann ich leisten für den Preis, den ich für das Geld, was ich habe. Und so ist das dann auch. Und das finde ich extrem inspirierend. Und ich möchte gerne Räume schaffen, die funktionieren, weil es klar ist, es gibt so und so ein Budget. Wir können das und das machen. Das ist the scope of it. Und damit können wir weiterarbeiten, so. Und wirklich aktiv eine Community schaffen. Und nicht nur eine Community in diesem, ich finde, das Wort wird so sehr viel umhergeworfen, sondern eine Community, die bei Null anfängt, wo man sagt, okay, wir bringen das und das auf die Beine. Es gibt einen physischen Ort oder es gibt verschiedene physische Orte. Ihr könnt da hinkommen, ihr könnt wiederkommen. Mhm. Und umso öfter ihr kommt, umso mehr werdet ihr ähnlichen Leuten begegnen, neuen Leuten begegnen und wir können gemeinsam vielleicht neue Dinge denken. Und da so ein Team würde ich gerne für das neue Projekt finden.
Apropos neues Projekt. Was kannst du uns neugierigen Menschen schon verraten? Wie geht's weiter mit den Dingen?
Also für Personen, die zu meiner Tour kamen, gab es schon mehrere Songs zu hören. Mhm. Für dich off mic bestimmt auch. für alle anderen werde ich mir Zeit lassen. Die Sounds sind sehr komplex. Ich glaube, ich habe Interesse daran, keine sehr einfach zu konsumierenden Sachen mehr zu machen, nur oder nicht mit dem Gedanken zu arbeiten auf jeden Fall. Und es wird sehr, sehr viel Spaß machen. Es macht mir sehr viel Spaß, gerade zu schreiben. Und ich möchte, dass sich das übersetzt.
Ich bin sehr gespannt.
Ja.
Ich danke dir richtig, richtig, richtig doll für deine Zeit und für dieses Gespräch.
Ich dir auch.
Ich mache jetzt das Mikrofon aus und dann möchte ich dir eine große Umarmung geben.
Yes,
darf ich das?
Let's do it.
Okay.
Vielen lieben Dank, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Nachdem das Mikrofon aus war, durfte ich noch ein paar aktuelle Demos und neue Musik hören. Und ich kann euch verraten, in Zukunft ist noch einiges von Li Ning zu erwarten. In den Shownotes findet ihr wie immer alle Infos zu meinem Gast und diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald und alles Liebe, Yanda.